Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, wir haben gerade aus deinem neuen Buch einige Ausschnitte gehört. Einige davon habe ich schon mal bei einer Lesung hören dürfen. Und sie haben mir auch gut gefallen. Und da komme ich gleich mal auf einen Punkt zurück, der mir schon bei der ersten Lesung sehr gut gefallen hat. Mhm. Nämlich, wie du schilderst, dass Gilvia, wie die Anna umgeht mit dem Verlust ihres Vaters in dem Augenblick, in dem sie nach Hause kommt und dann plötzlich merkt, er ist nicht mehr da, da ist etwas Schreckliches passiert. Sind da eigene Erfahrungen, sind da Erzählungen, sind das Vorstellungen oder ist das einfach so ein allgemeines Gefühl, was da so passieren könnte?
Also das Gefühl, das ich hatte, als ich auch so begonnen habe, das Buch zu schreiben, war, dass das Glück häufig ganz nah ist, aber so klein, dass wir es nicht sehen. Also man erwartet immer das große Glück, den Lottogewinn, den Bestseller, um mal hier in meinem Leben zu bleiben, und sehen gar nicht, dass es so viele kleine Glücke gibt. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass die Anna von ihrem Vater eben diese Lupe bekommen hat und das so ein bisschen das Sinnbild ist, dass man eben genau hinschauen soll, so wie Kinder auch genau hinschauen. Also Kinder schauen ja sehr fokussiert und das war also eine Erfindung. Ich selber habe vor 2 Jahren meine Mutter verloren. Das war in der Zeit, als ich auch den Roman geschrieben habe. Also da zieht es einem schon den Boden unter den Füßen weg. Und trotzdem habe ich im Nachhinein viele Glücksmomente finden können in unserem Leben und auch in unseren Gesprächen, die wir hatten, obwohl wir weit auseinander gewohnt haben. Und das ist sehr viel Trost, hat mir das letztendlich gegeben.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Glück, es gibt ja Glücksforschung seit einiger Zeit in der Psychologie, vielleicht so 20 Jahre oder sowas, noch nicht so wahnsinnig lange. Und man hat zumindest eine Sache festgestellt, dass dieses Gefühl des Glücks, wie man es genauer definiert, meistens nicht länger als 6 Minuten dauert. Dann sagt der Körper, es wird alles langsam wieder normal. Ich bin da nicht so ganz von überzeugt, aber es zeigt, dass man sich schwer tut, denke ich mal, dem Glück mit wissenschaftlichen Mitteln nahe zu kommen.
Ich glaube vor allen Dingen, dass wir ganz viel selber in der Hand haben. Also natürlich Krankheiten und solche Dinge, Todesfälle, das kann man nicht beeinflussen. Aber ich glaube, dass ein Großteil des Glücksempfindens etwas damit zu tun hat, wie man selbst die Welt sieht. Und ich erlebe das ja, ich bin irgendwie schon seit meiner Kindheit immer ein sehr, sehr positiver Mensch gewesen. Ich muss mich da nicht anstrengen dafür. Aber ich merke, dass in ähnlichen Situationen viele Leute sagen, Mensch, das ist aber alles ganz schön schwierig und ich empfinde es nicht als schwierig. Also ich habe eine andere Sicht und ich glaube, man kann es ein bisschen trainieren. Ich habe mich im Rahmen des Buches auch so natürlich über die Recherche damit befasst und weiß, ein Teil des Glückes ist selbst gemacht. Und wir können uns tatsächlich so ein bisschen trainieren, Glück wahrzunehmen und die kleinen Dinge wahrzunehmen. Und dann geht es einem tatsächlich besser.
Also ein Morgen in einem Wald zum Beispiel, ja, wenn die Vögel zwitschern, ja, und wenn die Nebel steigen, kann genauso gut Glück sein wie, ja, ein Antrag oder ein Lottogewinn oder was auch immer.
Ja, oder gemütlich mit einer Freundin bei einer Tasse Kaffee, genau, zu sitzen, Zeit zu haben, Kinder zu haben, Menschen um sich zu haben, die einen lieben, sich dafür Zeit nehmen zu können, eine schöne Wohnung zu haben, einen Urlaub zu machen, es gibt so viele Dinge, eine schöne Blume zu sehen, also man kann das auch ganz kleinteilig wahrnehmen, ne? Es können wirklich kleine Dinge sein und wir haben manchmal, glaube ich, ein bisschen verlernt, das wahrzunehmen und ich versuche das auch meiner Tochter so weiterzugeben, dass es doch eine ganze Menge schöne Sachen gibt, aber unser Fokus, wenn man sich Nachrichten anhört, sind immer negativ bestimmt und negative Nachrichten und schlimme Nachrichten, aber es gibt auch gute Dinge auf dieser Welt.
Und deine Protagonistin, die Anna, erfährt sie das dann in dem Buch auch wirklich zur Gänze?
Das will ich jetzt natürlich nicht verraten, ne? Sie ist ja schon auf einem guten Weg, denn sie sieht schon immer das Glück der anderen. Also sie macht ja diese Glücksinterviews und kann andere schon darauf hinweisen, eigentlich geht's dir ganz schön gut. Und ja, wer weiß, ob sie das selber dann nicht auch irgendwann so sehen kann.
Es gibt in deinem Buch auch einen Herrn, einen Vermieter, mhm, der so ein bisschen dunkel erscheint und seltsam. Welche Rolle spielt er denn in dem Buch?
Also der Vermieter ist ein Maler, der sich völlig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat, der auch die Vermietung über ein Maklerbüro abwickeln lässt, der also keinen Kontakt zu seiner Mieterin haben möchte, auch seine Ruhe haben möchte. Und der hat aber eine Galerie in dem gemeinsamen Flur, und in diese Galerie hängt er Bilder auf, und sie zeigen immer den gleichen Blick auf einen See, und das ist gleichzeitig der Blick aus Annas Wohnzimmer. Und irgendwann merkt sie, dass diese Bilder auf eine bestimmte Art und Weise mit ihr kommunizieren. Der ändert das, und die Stimmung auf diesen Bildern ändert sich, sind aber immer schwarz-weiß. Und sie merkt vor allen Dingen, dass das Glück komplett zu fehlen scheint. Und es interessiert sie schon aus Berufswegen, was es mit dem auf sich hat, und sie versucht also mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Also etwas sehr Spannendes kommt dann auch auf uns.
Ja, schon ein bisschen spannend.
Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt eine Rezensionsart, die sehr ungewöhnlich ist, indem man Bücher rezensiert, nämlich indem derjenige immer nur die Seite 99 eines Buches liest und rezensiert. Mhm. Hättest du mal Lust, uns die Seite 99 vorzulesen?
Das kenne ich nicht, aber das mache ich natürlich sofort.
Ohne, dass wir es rezensieren.
Ja, ich mache das natürlich. Ich mache das natürlich sofort. Später fuhr sie noch mal mit dem Auto nach Walderstedt, vor allem um mit Halley zu sprechen und zu erfahren, was sie falsch gemacht hatte. Sind die alle so freundlich zu Fremden? Fragte Anna Halley, die ihr wie immer gut gelaunt eine Milchstraße servierte und der sie von ihrer unfreundlichen Begegnung auf dem Hühnerhof erzählt hatte. Ach, das darfst du nicht so ernst nehmen. Jasper lebt mit seiner Frau seit Jahren sehr zurückgezogen. Sie haben nur noch ihre Hühner und den Hund. In dem Café war es gerade etwas ruhiger und Haller setzte sich für einen Moment zu Anna an den Tisch. Im Grunde sind sie gar nicht so übel, aber sie mögen vermutlich keine Überraschungsbesuche. Am besten bleibst du einfach hier sitzen, Anna. Dann lernst du irgendwann jeden aus der Umgebung kennen. Dann bekomme ich aber irgendwann einen Koffeinschock. Es gibt schlimmere Arten zu sterben, erwiderte Halley lachend. Aber noch was anderes. Warst du bei Marie und in der Buchhandlung Herzog? War ich. Danke für den Tipp. Es stimmt, sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Ja, nicht wahr? Kaum zu glauben, dass sie Vater und Tochter sind. Wie bitte? Anna hätte fast ihre Tasse fallen lassen. Hatte ich dir das nicht gesagt? Energisch schüttelte Anna den Kopf. Sie wäre niemals darauf gekommen, dass die beiden etwas miteinander zu tun haben könnten. Ich dachte, sie seien so etwas wie Konkurrenten. Halley lachte laut auf. Na ja, irgendwie sind sie das ja auch.
Wunderbar, vielen Dank. Also ich bin ein Fan dieser Rezension.
Ja, lustige Idee, kannte ich nicht.
Es ist insofern ja auch so, ich meine, du gibst ja selbst auch Literaturkurse und Schreibkurse. Man sollte ja jede Seite so schreiben, dass man Lust hat, die nächste auch noch zu lesen.
Ja.
Und nicht so Brücken schreibt, so, naja, jetzt muss man erstmal die nächsten vier Seiten hinter uns kriegen, dann geht es weiter. Die Seite 99 hat für mich das eben wunderbar erfüllt. Es war sehr bunt, am Anfang ging es richtig bunt zu, da war einiges los. Mhm. Und dann gab es auch ein Geheimnis, das dafür sie angesprochen wurde, das Gespräch war schön. Also das deutet darauf hin, dass das Ganze...
Ja, wunderbar, wenn das eine Seite schafft, dann bin ich froh.
Ja, ich denke auch, und im Publikum sehe ich auch nur...
Lachende
Gesichter. Also insofern hast du da mit deiner Seite 99... alles richtig gemacht.
Jetzt werde ich in Zukunft natürlich immer beim Schreiben auf die Seite 99 achten. Ja. Ne? Irgendwann muss man
irgendwann müssen wir das
ändern.
Regeln aber 77. ändern auf 140.
Also, gut.
Ja, okay. Wie man an deiner Sprache auch hört, kommst du genauso wie ich nicht direkt von hier, nicht aus Bayern, nicht aus München. Wo kommst du her?
Ich bin aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen im Sauerland. Das kennt hier niemand, glaube ich, aus Plettenberg. Doch, das ganze Publikum kennt das Sauerland.
Ja, ich auch.
Und du auch? Ja. Genau. Da regnet es immer und es ist sehr grün. Und ich wollte relativ früh da weg. Aber ich bin da gerne zu Besuch. Also ich bin relativ früh mit 17 schon weggegangen. Damals erst ins Hotelfach, dann war ich Rechtsfachwirtin. Geschrieben habe ich immer, aber im Sauerland wollte ich eigentlich nicht bleiben. Der Literaturtreff war ja so, dass ich da immer Autoren eingeladen habe, die ihre Bücher oder Buchprojekte vorgestellt haben. Und ich wollte einfach einen gemütlichen Ort haben. Also ich hatte so die Vorstellung eines Ortes, eines Cafés, wo man nahe zusammen ist, wo man sich traut, Gespräche zu führen. Also im Literaturhaus ist das ja manchmal so, dass man sich ein bisschen, ja, dass man sich manchmal nicht so richtig traut. Es gibt eine große Distanz manchmal zwischen den Leuten, die da lesen und den Leuten, die zuhören. Und ich wollte so eine vertraute Atmosphäre schaffen. Und für mich war das eben in so einem Café. Und das hat auch super funktioniert. Also wir hatten dann Lesungen, die Leute sind ins Gespräch gekommen, Autoren wurden ganz nahbar und es war immer eine sehr lockere und sehr offene Gesellschaft. Ich habe nach 10 Jahren damit aufgehört, weil ich das zeitlich nicht mehr geschafft habe und habe das an meinen Kollegen Titus Müller und an die Buchhandlung Buch und Bohne übergeben. Bin froh, dass es den Literaturtreff nach wie vor gibt und mag diese Atmosphäre da immer noch sehr. Und wenn ich es schaffe, dann bin ich gerne da und lerne auch heute noch Autoren kennen. Es gibt doch nichts Schöneres, als andere Menschen kennenzulernen. Und fast noch schöner ist es, über ihre Bücher sie kennenzulernen. Also das ist mir einfach selber so ein Anliegen und das macht mir ganz viel Spaß.
Wenn man sich das ansieht, was du tust oder in den letzten Jahren getan hast, dann kommt man, oder ich zumindest, auf 3 große Blöcke, die mir auffallen. Nämlich einmal deine wirklich eigenen Bücher, die du schreibst. Und dann gibt es da Unterteilungen, nämlich zum Beispiel Kinderbücher und auch sowas, ich kann es gar nicht einsortieren, muss man vielleicht auch nicht, sowas wie Coffee Table Books. vielleicht kannst du uns gerade mal erstmal zu den Coffee Table Books was sagen.
Also, es hängt alles zusammen, denn ich habe, seit ich schreibe, schon immer gerne in Cafés geschrieben. Und da bin ich aber nicht ins Coffee Fellows gegangen, sondern ich habe mir immer die kleinen Stadtteilcafés ausgesucht, wo man sich so halb zu Hause fühlt, wo es einen richtig guten Kaffee gibt. Ich mag also nicht so gerne, wenn der irgendwie aus dem Vollautomaten kommt. Und wo man ins Gespräch kommt, aber nicht ins Gespräch kommen muss. Und stellte irgendwann fest, dass es in München eine sehr schöne, fast geheime kleine Coffee-Szene gibt, mit kleinen Cafés, wo man nicht zufällig vorbeiläuft, wenn man sie nicht sucht. Und habe dann meinem Verlag vorgeschlagen, da müssen wir mal ein Buch machen, weil das sind ganz engagierte und sehr besondere Menschen, die das machen, so ähnlich wie Autoren auch. Also die werden auch meistens nicht alle nicht reich, die selbst den Kuchen machen und den Kaffee schäumen. Und ich habe mich immer wohlgefühlt. Und dann haben wir eben dieses erste Buch rausgebracht. Und ich habe, um dieses Gefühl der Cafés zu transportieren, alle noch gebeten, auch ein Rezept mitzugeben. Also es ist nicht nur ein Buch, in dem wir mit Text und sehr, sehr schönen Bildern die Cafés vorstellen, sondern es gibt immer noch ein Rezept dazu. Es ist auch so eine Art Kochbuch. Und das ist unfassbar gut angekommen. Und zwar so gut, dass ich jetzt gerade das zweite fertig habe. Das ist jetzt quasi in Druck gegangen. Da war ich in den Cafés rund um München. Also Beirawies, Bad Tölz, Freising, Forstinning, Tegernsee, rundherum bis Garmisch. Und das, was mich daran fasziniert, ist auch da wieder das Gleiche, was mein Leben antreibt, es sind die Menschen. Also ich sitze mit denen zusammen 2-3 Stunden und sie erzählen mir aus ihrem Leben. Die meisten kommen nicht aus der Gastronomie, sondern die haben diesen Traum, so wie wir den Traum vom Buch haben. Und die haben mir wirklich ihre Seele ausgeschüttet. Die haben mir so wunderbare Geschichten erzählt und es sind so wunderbare Menschen und denen möchte ich eine Plattform geben und das sind die Coffee Table Bücher. Mhm. Und es scheint auch dem einen oder anderen ganz gut gefallen zu haben. Das sind einfach schöne Orte, es sind sehr sinnliche Orte, du hast was zu essen, was zu trinken, du hast Menschen um dich. Wir sitzen ja den ganzen Tag nur vor diesen Bildschirmen und ich finde es einfach schön, Menschen zu begegnen in einem angenehmen Raum. Und das sind für mich eben diese kleinen Cafés.
Und du kriegst Geschichten.
Ohne Ende, ja, ohne Ende. Ja, natürlich.
Man den Menschen zuhört. Ja. Finde ich ganz toll. Kommen wir noch mal zu den Kinderbüchern. Mhm. Die liegen dir besonders am Herzen. Und ich habe festgestellt, es sind eine ganze Menge geworden.
Ja, 7.
Und ja, erzähl uns einfach davon.
Ich bin ja so jemand, der immer so zufällig zu allen Dingen kommt. Und zu dem ersten Kinderbuch bin ich gekommen, weil ich bei einer Ausschreibung der Tierparkfreunde damals mitgemacht habe. Da ging es darum, einen Tierparkführer zu entwerfen. Und meine Idee war, wenn man einen Tierparkführer macht, dann muss der mit Geschichten sein. Und dann war eigentlich gleich die Hauptfigur in meinem Kopf. Und ich habe also diesen Tierparkführer so geschrieben, dass eine Paula dort ihre Abenteuer erlebt, aber die Orte, die Tiere eben genauso stattfinden, wie sie da sind. Und die schreibt dann so eine Art einen Artikel darüber, ja. Also es ist wie so eine Tierparkreporterin. Das war das erste Buch, das kam zum 100-jährigen Jubiläum des Tierparks Hellerbrunn heraus. Und es hat ganz viel Spaß gemacht, vor allem auch, weil ich eine super Illustratorin dabei hatte, die sehr lebendige und ganz tolle Illustrationen macht in so einer Collagentechnik. Und wir beide haben uns von Anfang an unfassbar gut verstanden. Es folgte das zweite, das spielt in 18 Münchner Museen. Es gibt ja in München so wahnsinnig viel zu entdecken und es gibt so viele Welten in München, die man eben erleben kann, und ich versuche die Kinder mit der Paula so ein bisschen mitzunehmen auf diese Welten. Es war naheliegend, dass danach dann ein Stadtführer mit Paula kommt, dass man also sich selber auf die Socken machen kann. Und dann das vierte der Paula-Reihe ist ein Adventskalender, ein Buch mit einer Fortsetzungsgeschichte, wo du jeden Tag im Advent etwas über ein sehr geheimnisvolles, goldenes Paket erfährst und gleichzeitig auch eine Reise durch München machst. Und ich mag diese Verschmelzung Realität und Geschichte. Die Kinder mögen das auch, die können also da auch viel erleben. Es gibt so einen Codesatz, da können die auf dem Viktualienmarkt dann beispielsweise, kriegen die was geschenkt. Und also das vermischt sich bei mir. Und ich liebe Kinder. Das ist unsere Zukunft. Ich habe selber eine Tochter und ich liebe Kinder. Und wenn man denen dann vorliest und sie fassen kann und begeistern kann und sie mich am Ende fragen, ob es die Paula in echt gibt, dann weiß ich, dass es gut geschrieben ist, und das macht mir Spaß.
Was mir besonders aufgefallen ist, war ein Titel: Bienenhaus und Wasserrad. im Zeitalter des Bienenschützens, wo man gar nicht mehr dran vorbeikommt und schon aufpassen muss, dass man nicht versehentlich mal am Klee eine Biene zertritt. Was hat's damit auf sich?
Also es gibt zwei Bücher, die haben mit der Paula nichts zu tun. Das sind zwei, im Grunde sind das die Führer der beiden Freilichtmuseen Glendlein und Amarang. Also diese Freilichtmuseen, wo diese Bauernhäuser stehen, wo man mit den Kindern hingehen kann. Und die kamen auf mich zu, also die Museen kamen auf mich zu, kannten die Paula und sagte, wir wollen etwas machen für die Kinder, dass die das erleben können. Also da gibt's so einen sachlichen Teil immer zu einem bestimmten Haus und dann dazu eine Geschichte. Und die ist immer so, dass die Kinder zu einer bestimmten Zeit hinter eine Tür schauen und so, sozusagen in die Vergangenheit gucken und eine Szene aus der Vergangenheit erleben, wie sie hätte sein können. Und das ist so eine Mischung aus eben Erzählung und aber eben auch richtigen Museumsführer. Und da gibt's eben auch ein Bienenhaus. Und deswegen hat man das Bienenhaus und Wasserrad genannt. Und das andere heißt das Geheimnis hinter den Türen. Das sind also zwei für die beiden Freilichtmuseen.
Ah, jetzt wird mir das etwas klarer. Ah. Das war ein spannender Titel, ja. Also gerade Bienenhaus.
Ja.
Und ich meine, gerade, wenn man so will, Bienenhäuser, ja, oder Bienenstöcke haben natürlich etwas Faszinierendes,
ja,
auch für Kinder.
Absolut. Weiß, ja, und wir wissen ja alle, wie wichtig sie sind jetzt. Das ist so mehr denn je eigentlich.
Wobei wir an der Stelle direkt nochmal nachhaken können. Diese Sichtweise, wie wichtig sie sind für uns, ist für mich eher immer etwas kritisch, weil das bedeutet, wir tun Dinge wie die Natur zu schützen, letztendlich doch nur für uns. Das heißt, es ist genauso, als ob ich mein Haus ab und zu mal streichen muss, weil es sonst zerfällt oder sowas. Ich denke, wir sollten diese versuchen, oder vielleicht möchte ich eher fragen, wie ist deine Sichtweise? Können wir nicht mal dahin kommen zu einem Punkt, wo wir sagen, wir möchten die Natur schützen, weil die Natur zu schützen ist?
Ich gebe dir total recht, aber ich glaube, der Mensch ist halt so, dass er erstmal an sich denkt, und es ist schwer genug, ihn dazu zu bringen, mal an die Zukunft der eigenen Kinder zu denken, an die Zukunft der Menschheit zu denken, die da wohl die Leidtragende sein wird, und dann sozusagen da noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, die Natur ist an sich schützenswert. Das wäre vielleicht sogar noch schwieriger. Vielleicht ist das erste Gemeinsame so die eigene Angst und die Angst der Zukunft für die Kinder, wo man überhaupt anpacken kann. Also stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Aber natürlich sehe ich das genauso wie du. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe schon seit 13 Jahren kein Auto mehr. Ich mache alles mit dem Radl öffentlich oder einmal im Jahr fahren wir mit einem Mietwagen innerhalb Europas irgendwo hin. Aber ich finde das in einer Stadt wie München nicht notwendig. Es gibt wirklich andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Mhm. Also man kann ja bei sich selber mit kleinen Dingen anfangen, und da kann jeder seinen Teil beitragen.
Mhm. Also es ist natürlich, gerade weil, ich komme da deshalb drauf, weil du halt mit Tieren und mit Kindern etwas schreibst, da ist es ganz wichtig, die Perspektiven selber zu wahrzunehmen und die auch zu vermitteln. Man braucht keinem Kind beizubringen, dass es sich freut, wenn ein Katzenbaby auftaucht oder ein Seehundbaby oder was auch immer. Das macht das Kindchenschema in uns allen letztendlich. Aber das ist nicht der Punkt.
Aber, das muss man ihnen nicht beibringen. Nee, das stimmt. Aber Kinder denken da tatsächlich völlig anders als Erwachsene. Kinder finden die Natur aus sich heraus schützenswert. Die sind ja nicht so wie Erwachsene. Ja, die denken nicht an irgendeinen Profit oder wirtschaftlich. Kinder finden es schön, dass wir eine gesunde Natur mit einer vielseitigen Tierwelt haben. Und ich glaube, denen muss man das gar nicht beibringen. Das können sie eher uns beibringen. Mhm. Weil Kinder sehen die Welt mit ganz anderen Augen. Wenn man Kinder lassen würde, dann würde diese Welt ganz anders aussehen.
Gut, Kinder an die Macht ist auch so
eine Sache. Genau.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ne?
Und das ist, glaube ich, etwas, ich schreibe ja auch ab und zu mal ein Kinderbuch und ich versuche auch, es anders zu machen als den erhobenen Zeigefinger und dieses Profit, wie auch immer, denken aus dem, was die Natur bedeutet oder was Tiere bedeuten, oder Pflanzen bedeuten, herauszuhalten, was nicht einfach ist.
Ja, ja, ja.
Kommen wir zu deinem großen Blog Schreibkurse und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Drang, anderen Leuten etwas zu vermitteln von dem, was du weißt, der ist auch bei dir ganz deutlich zu sehen.
Ja, ja, Drang. Also ich habe ja damals 2006 meinen Hauptberuf aufgegeben. Ich bin eine Rechtsfachwirtin und war nicht unglücklich in meinem Beruf. Also ich habe es wirklich gerne gemacht, habe sehr gut verdient. Und es war eigentlich mein Mann, der mich immer schreiben sah. Der sagte, jetzt mach halt endlich was mit dem Schreiben. Und gleichzeitig kam der Chef vom Stemmerhof, wo ich die Kurse gebe, auf mich zu und sagte, ich hätte gerne, dass Sie die Literatur hierher bringen. Und das waren zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Und weil ich aber ein sehr realistischer Mensch bin, habe ich von Anfang gesagt, also von meinen paar Veröffentlichungen, das waren ja damals mehr oder weniger nur Kleinigkeiten, Kurzgeschichten und sowas, kann ich ja nie und nimmer irgendwie leben. Aber ich hatte selber viele Schreibkurse besucht, hatte mich schon fast 20 Jahre damals mit dem Schreiben beschäftigt, weil ich in so einer geförderten Autorengruppe der Stadt war. Und dann war dieser Schritt zu sagen, okay, ich gebe Schreibseminare, weil ich war nämlich als Rechtsfachwirtin auch im Prüfungsausschuss der Rechtsanwaltskammer und habe auch dort Seminare gegeben, und zwar vor 57 Leuten, die keine Lust hatten. Das war eine gute Schule. Und der Weg dann zu sagen, jetzt mache ich Schreibkurse und nebenbei versuche ich, das eigene Schreiben anzukurbeln, das war auch ein bisschen eine Vernunftsentscheidung. Ne? Und ich bin ein offener Mensch, ich mag Menschen, ich hatte diesen Weg ja oder ging diesen Weg ja, stand ja auch damals noch ziemlich am Anfang und wollte anderen daran teilhaben lassen. Und das waren eigentlich die Überlegungen. Ich wollte auf mehreren Füßen stehen, was sehr schlau war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, weil bis man vom Schreiben leben kann, das dauert, wenn es klappt, sehr, sehr lange, braucht man sehr viele Bücher.
Lange atmen.
Ja, und man weiß nicht, ob es klappt. Und ich war einfach realistisch genug zu sehen, dass es utopisch ist, jetzt den Job aufzugeben und darauf zu warten, einen Bestseller zu bekommen. Habe ich ja auch bis heute noch nicht. Also insofern war das schon eine gute Entscheidung.
Bei Bestseller möchte ich mal nachhaken.
Ja.
Das ist immer so eine Sache. Was ist denn ein Bestseller?
Ja, ja.
Also das ist der. Ich definiere das für meine Bücher so. Das ist das Buch, was am besten läuft.
Ja, sehr gut, sehr so. Gut.
Alles andere ist mir jetzt erstmal egal.
Ja.
Und wie viel Geld das bringt, ist an der Stelle, da ich davon nicht leben will. Und bei dir ist es gleich was anderes. Mhm. Sekundär. Aber Bestseller kann ja auch anders, ganz anders interpretiert sein, nämlich das liebste Buch, das wichtigste Buch für einen selbst?
Boah, das finde ich ist eine so schwierige Frage. Also ich glaube, das liebste Buch ist immer gerade das, an dem man arbeitet. Weil zu den anderen hat man häufig ja schon so ein bisschen Distanz. Aber ich sage das, was vermutlich alle Autoren sagen, ich liebe alle meine Bücher, weil sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Also ich lasse mir das ja auch nicht diktieren, was ich schreiben möchte oder von irgendjemandem vorschreiben, sondern ich schreibe das, was ich schreiben möchte, in einer bestimmten Situation, aus bestimmten Gründen. Und deswegen liebe ich sie alle. Und deswegen sind ja vielleicht einige auch Longseller. Nicht Bestseller, aber Longseller. Und ich weiß nicht, ob mir das nicht sogar lieber ist, weil sie sind da, ich sehe sie immer wieder, die Kleinen, und freue mich dran. Und damit bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen.
Das war genau das, was ich meine. Mhm. Wenn du Rückmeldungen kriegst über Bücher, die du auch schon vor längerer Zeit geschrieben hast und die trotzdem immer noch laufen und vor allen Dingen alles, was mit Kindern zu tun hat, ist an der Stelle ja ein besonderer Bonus, finde ich.
Ja, die wachsen ja immer nach.
Ne? Ja, die wachsen nach. Ja. Das heißt, du triffst irgendwas mit deinen Texten und auch mit den Illustrationen, was sie wiederum trifft. Und das ist auch relativ zeitlos.
Ja.
Und das ist, denke ich mal, sehr befriedigend.
Ja, das macht einfach Spaß. Und ich habe so circa 60 Lesungen im Jahr in Schulen und Bibliotheken. Und das empfinde ich gar nicht als Arbeit. Das ist eine große Freude, da mit den Kindern zu sitzen und auch zu erleben, was sie sich für Gedanken zu machen, sie mitzunehmen auf so eine Reise und auch diesen, es heißt ja immer, Kinder lesen nicht mehr, interessieren sich nicht mehr dafür und dann eben zu erleben, dass es nicht so ist, sondern dass wirklich ganze Schulklassen mucksmäuschenstill da sitzen und sich sehr mit dem Thema auseinandersetzen. Das macht ganz viel Spaß.
Ich bin über etwas gestolpert, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass du das gemacht hast, einen 15-bändigen Schreibrat.
Hallihallo. Doch, also inzwischen sind es 2 Bände, die insgesamt fast 900 Seiten haben und 120 Schreibübungen, weil ich bin ja jemand, der sagt, um schreiben zu lernen, sollte man vor allen Dingen schreiben. Und um andere zu motivieren, sind in diesen Büchern eben viele Schreibübungen drin. Diese 2 Bände sind rausgekommen als Hardcover bei der Sandra Ustrin im Ustrin Verlag, die ja auch die Federwelt macht. Und ursprünglich war das eine Reihe, erst mal mit 10 und dann mit 15 Bänden, die bei Weltbild rauskommen sollte. Und just am ersten Tag, als das erste Band rauskam, saß ich vor dem Radio und hörte, Weltbild hat Insolvenz angemeldet. Und damit waren diese, ich bin ja kein Spitzentitel gewesen oder sowas, waren diese Sachen vom Tisch. Der Insolvenzverwalter hat zu Recht gesagt, das ist nicht für die große Masse. Und dann gab es diese Bücher eine Weile nur als E-Books. Es sind aber nur 10. Also Weltbild wollte 15 draus machen. Wir haben 10 gemacht. Und letztendlich sind sie in einer wahnsinnig schön gedruckten Fassung im Ustrin Verlag rausgekommen. Und zwar so, wie ich sie mir schöner nicht hätte wünschen können. Mhm. Und das ist wie ein Schreibkurs in Buchform. Es fängt an mit der ersten Idee, dann wie entwickelt man Figuren, wie schreibt man Dialoge, alles mit Textbeispielen, die ich auch selber geschrieben habe, mit einem kommentierten Fortsetzungskurzroman, nenne ich es jetzt mal. Wie vermarkte ich mich? Wie korrigiere ich meine Texte? Was mache ich mit Verlagen? Was für andere Möglichkeiten gibt es? Also alles das, was einem so auf dem Weg des Schreibens so unterkommen kann. Das habe ich versucht, so in einen Bogen zu packen.
Gibt es da ein Echo?
Da gibt's viel Echo. Da gibt's immer wieder Leute, die das zu Hause haben und damit arbeiten und sich freuen, dass sie ihre Blockaden damit überwunden haben, sich freuen, dass sie mit ihren Projekten weiterkommen. Das ist halt ein Buch, wo man etwas tun muss. Also das kannst du natürlich auch lesen, aber wenn du es nur liest, bringt es dir nicht so viel. Das ist ein Buch, um damit zu arbeiten. Und das ist, kann man vielleicht als kleine Anleitung verstehen, ja.
Vielleicht noch eine Frage, die mal in den Gender-Bereich geht. Ich habe ja nun auch schon den einen oder anderen Schreibkurs mal gesehen, mitgemacht und ich weiß von vielen, es sind dort, ich habe gerade neulich wieder irgendwie eine Abbildung gesehen von einem neuen Schreibkurs oder sowas und es waren wieder nur Frauen, die dort standen. Wollen Männer nichts lernen, was das Schreiben angeht?
Also das stimmt, das sind überwiegend Frauen, wobei ich mich rühmen darf, dass bei mir häufig auch Männer sind, eigentlich fast immer, wenn auch in einer Minderheit, aber ich habe jetzt den nächsten Lyrik-Workshop, das ist fast halbe-halbe, also ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht haben Männer manchmal ein bisschen Angst davor, solche Seminare zu besuchen. Vielleicht ist das so eine Frauengeschichte. Keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Die Männer, die da sind, kommen auf jeden Fall super damit klar, fühlen sich auch in diesen Frauenrunden sehr wohl, muss ich sagen. Und ich mag das, weil Männer haben ja eine andere Sprache und haben eine andere Schreibe. Und ich mag das sehr, wenn es gemischt ist. Und meistens klappt das auch ganz gut. Also irgendein oder 2 Männer, manchmal eben auch mehr, sind eigentlich immer dabei.
Das ist schön zu hören. Dankeschön. Da du gerade Lyrik gesagt hast. Nun, Lyrik ist ja nun etwas, worüber man sich sehr trefflich streiten kann. Über Literatur sowieso, aber über Lyrik noch viel mehr. Mhm. Ich bin jetzt mal ganz direkt, was qualifiziert dich dafür, einen Kurs dazu machen?
Also erstmal habe ich in meiner ganzen Jugend, und das Schreiben fing bei mir eigentlich mit Lyrik an. Ich habe ganz viel Lyrik geschrieben in meiner Kindheit, in meiner Jugend als junge Frau. Das war einfach eine Sprache, die mich fasziniert hat. Und ich habe dann natürlich relativ schnell gemerkt, dass man das eigentlich nicht veröffentlichen kann. Es gibt einen ganz kleinen Markt und wenn man nicht Rilke oder was weiß ich heißt, Raul Schrott, dann hat man keine große Möglichkeit, Lyrik zu schreiben. Aber ich mag die Verdichtung der Sprache und ich finde, aus der Lyrik kann man die Verdichtung der Sprache lernen und das kann man auch gebrauchen, beispielsweise in Romanen oder Kurzgeschichten. Ich schreibe auch für DTV immer wieder eine Kurzgeschichte. Da profitiere ich total davon, dass ich mich das traue, Dinge wegzulassen und zwischen den Zeilen zu sprechen und mit der Sprache zu spielen. Und ich glaube, das kommt aus meinen eigenen Erfahrungen, die ja nicht bewertet wurden, die ich mit der Lyrik gemacht habe. Und in meinen Kursen ist es so, dass es ganz viel Freiheit gibt. Also ich werde jetzt von niemandem verlangen, dass er Hexameter schreibt oder so, sondern es geht um eine verdichtete Sprache, es geht um ein Sprachgefühl, sich darauf einzulassen, es geht um Bildelemente, es geht um Stimmung erzeugen, um Emotionen zu erzeugen. Und in der Lyrik lässt man Füllwörter fast automatisch weg. Das ist schon mal das Erste. Ja? Die Leute haben ja gar keinen Platz in der Zeile. Und das kann man aus der Lyrik lernen. Und deswegen mag ich diesen Kurs, weil er einem im Schreiben ganz viel eben auch bringen kann. Also man sieht Sätze mit anderen Augen. Man erkennt vielleicht auch eine gewisse Melodie in Sätzen. Ich lese mir alles, was ich schreibe, immer wieder vor und versuche wirklich da so eine Dichtheit zu schaffen. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich eben in meiner Jugend ganz viel Gedichte geschrieben habe.
Gereimte wahrscheinlich.
Ganz viel gereimt, aber irgendwann hat das auch aufgehört. Also das irgendwann, ist auch eine gute Übung, ja, genau. Irgendwann hat es aufgehört mit den Reimen. Ich habe festgestellt, es muss sich nicht reimen. Und das ist auch so ein Aha-Erlebnis in diesem Lyrik-Workshop, wenn ich sage, es muss nicht wie Wilhelm Busch klingen. Mhm.
Wobei wir vielleicht bei dem schnellsten und modernsten sind, Poetry Slam. Ist das was für dich?
Ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, wenn man Sprache so auf die Bühne bringen kann, dass sie Leute mitreißen und dass sie eben auch sehr dicht sind, dass sie sehr viele Gefühle auslösen. Das ist eine sehr moderne Art. Doch, das finde ich schon, macht Spaß, sich das anzuhören. Selber muss ich das jetzt nicht machen. Ich bin da vielleicht eher jemand für die leiseren Töne. Aber ich finde es absolut faszinierend, was man mit Sprache, mit Buchstaben, mit Wörtern und Silben und Lauten alles machen kann. Und ich kann nur jedem empfehlen, gibt ja eine ganz tolle Veranstaltung in der Muffathalle jedes Jahr, sich das mal anzuschauen, weil es ist einfach großartig, weil wir sprechen nur von Buchstaben. Es sind keine Videos und es sind keine Hightech-Veranstaltungen, sondern es geht nur um die gesprochene Sprache und das ist was Tolles, finde ich.
Und da bist du zu Hause, da machst du eine Menge und deine Bücher sind da wunderbare Beispiele dafür. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Hat viel Spaß gemacht.
Und ich hatte Diana Hildebrand hier und mit ihrem Buch und mit ihrem wunderbaren Wissens- und Erfahrungsschatz. Und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.